Nachgefragt. Herzlich willkommen, Joachim Werneburg. Vater bildender Künstler, jüngerer Bruder, Paläontologe, Sie Schriftsteller. Wie kann man sich Ihre Kindheit und Jugend vorstellen?
Ja, erstmal sehr idyllisch. In Erfurt haben wir gewohnt, meine Eltern, mein Bruder Ralf, der dann Geologe wurde, und ich in der Hallischen Straße, also in Erfurt-Ost. Und es war damals noch alles etwas ruhiger. Uns gegenüber war eine Gärtnerei, jetzt eine Kaufhalle. Und wir haben eine glückliche Kindheit gehabt, mein Bruder Ralf und ich. Angeregt natürlich meine Mutter als Lehrerin, hat uns viele Impulse gegeben, aber natürlich auch mein Vater, der gemalt hat, der mir die Kunst des Sehens beigebracht hat. Genau hinschauen, was ist eigentlich an einer Landschaft interessant, wo sind Linien, wo sind Farbübergänge. Ja, das vielleicht als erstes.
Sie haben in späteren Jahren gemeinsam mit Ihrem Vater gearbeitet. Über diese Zusammenarbeit berichtet das Buch Wort und geschwungene Linien. Wie haben Sie die Zusammenarbeit erlebt? Was ist entstanden?
Ja, es gab von mir Gedichte. Ich hatte ja angefangen in Ilmenau und dann in Ende 70er Jahre Epigramme. Und plötzlich kam mein Vater auf mich zu und fragte mich, darf ich zu deinem Epigramm Grafiken machen? Natürlich kann ich da nicht Nein sagen. Ich dachte mir, soll er mal machen, aber viel versprochen habe ich mir nicht. Denn ob er da die Beziehung dazu hatte, wusste ich nicht. Aber dann entstanden die ersten Grafiken und ich war schockiert, wie fast über Gedankenübertragung er die Inhalte, die in meinen Versen standen, plötzlich in Farbe und in spannenden Linien darstellen konnte.
In welchem Jahrhundert würden Sie gerne leben?
Ja, meine Antwort ist wahrscheinlich eher langweilig. Ich würde gern im 20. Jahrhundert leben, bis hin ins 21. Also ich würde ungern tauschen.
Welchen Schriftsteller oder Schriftstellerin der Vergangenheit würden Sie gerne treffen, um ihn Fragen zu stellen?
Ja, in Erfurt geboren, jetzt in Weimar wohnhaft bin ich. Da ist schon fast die Antwort enthalten. Mit Goethe würde ich mich schon gern unterhalten.
Über was?
Ja, über seine Gedichte, wie er dazu gekommen ist, wie er dieses spannende Leben umsetzen konnte in Verse, aber auch über seine Naturwissenschaft, wie er sich die Farbenlehre gedacht hat, die physikalisch scheinbar nicht stimmt, aber ideenmäßig eben doch genau richtig ist. Das wären so die Themen.
Dieses Jahr haben wir den 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins. Sein Schaffen war auch für Ihr Werk wichtig. Gerade haben Sie zu dem Thema einen Aufsatz für den Palmbaum fertiggestellt. Wie ist Ihr Verhältnis zu Hölderlin?
Ja, erstmal schrieb ich damals in den Ende der 70er Jahre ein Epigramm zu Hölderlin, was an meinen Vater auch grafisch umgesetzt hat. Er hat dann den Holderbusch dargestellt, Holder also für Hölderlin stehend. Das war der Anfang. Da habe ich erstmal das schwierige Leben von Hölderlin erkannt, auch seine große Krankheit. Dann habe ich dazugelernt, die Gesundheit Hölderlins kennenzulernen, nämlich seine großartigen Verse, von denen ich sehr viel lernen konnte, wie man die Metrik eines Verses aufbaut, aber auch wie man Vokale, Konsonanten aneinanderfügt und wie man vergangene Dinge, Traditionen lebendig gestaltet. Das ist schon eine Sache, die ich von Hölderlin gelernt habe und ihm verdanke ich viel.
Man hat ja Vermutungen, Hölderlins Leben. Student hat Goethe und Schiller kennengelernt, Schiller sehr, sehr verehrt und ist aber dann geflüchtet vor Schiller. Also er hat dann sein Studium abgebrochen und ist weggegangen, weil er glaubte, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Inwieweit denken Sie, dass da eigentlich auch schon seine Krankheit, wir reden da von einer psychologischen Sache. Inwieweit glauben Sie, dass das eigentlich schon sehr früh in ihm steckte?
Ja, dass er vor Hölderlin sich, von Hölderlin sich zu, dass Hölderlin sich von Schiller zurückgezogen hat, das kann ich gut verstehen. Das ist eigentlich sehr gesund, weil er hat diesen großen Archetypus ablehnen müssen. Er hat praktisch den Schiller in sich selber beseitigen müssen, um das eigene machen zu können. Insofern ist die Distanz zu diesem großen Meister Schiller für mich eher ein Zeichen der Gesundheit.
Für welche Altersgruppe lesen Sie?
Ja, ich versuche schon vielfältig die Dinge anzubieten, aber wahrscheinlich laufen diese Angebote auf die 11., 12. Klasse hinaus.
Wenn Sie vor dieser Altersgruppe lesen, gibt es dann zum Beispiel zu Ihrem Text über den böhmischen Ort Krumau, gibt es da auch Erklärungen oder Bilder zu? Also zum Beispiel die Pestsäule.
Ja.
Erfahren die Jugendlichen in der Lesung, während der Lesung, dann auch etwas mehr zu den Begriffen? Also sagen wir, was war die Pestsäule?
Ja, das unbedingt. Auch in diesem Gedichtzyklus kommt ja auch die Alchemie vor. Und die jungen Leute haben natürlich Chemieunterricht gehabt, aber was Alchemie ist, kann man nicht unbedingt voraussetzen. Ich verlocke mit meinen Versen die jungen Menschen in diese Themen hinein, aber bei so einem Gespräch würde das dann auch erläutert werden. Und man kann schon überlegen, ob man dann die Pestsäule, die gab es wirklich, dann auch als Abbildung mit dabei hat oder auch alchemistische Symbole mitführt. Das würde ich dann anbieten, ja.
Haben Sie einen Stoff, über den Sie schon lange nachdenken und gern schreiben würden, aber sich noch nicht daran gewagt haben?
Ja, diese Stoffe gibt es immer. Jetzt denke ich zum Beispiel darüber nach, nachdem ich nun vieles über auch asiatische Themen gemacht habe, auch wieder mich an hiesige Themen heranzuwagen, zum Beispiel an Bamberg. Das wäre eine Sache, wo ich noch unsicher bin. Ich weiß, ja, Bamberg, eine kleine Stadt, ein bisschen provinziell. Wie kriege ich das Große auch hinein, das Übergreifende, zeitlich Übergreifende? Das wäre so ein Thema, wo ich noch darüber nachdenke, ob ich das kann.
Recherche. Wie viel Zeit nimmt die Recherche in Anspruch, bevor Sie einen Text fertig haben?
Ja, diese größeren Zyklen, auch gerade wenn ich dran denke, mit meinem älteren Sohn Ingmar waren wir im Iran und haben uns vor Ort angeschaut, was dort alles zu sehen ist. Bekannt eben diese muslimischen Überlieferungen, aber auch das alte Persien, Persepolis. Das wäre sozusagen schon der erste Teil der Recherche gewesen. Und dann kommen wir zurück, dann schreibe ich ein Tagebuch, wo vor allem drin steht, was ich gesehen habe, was ich dann auch noch hinterfrage, dann mit Recherchen eben genau belege. Und das wird dann vertieft, sodass dann über viele Wochen die Recherchen laufen, auch lustvoll laufen. Das macht mir richtig Spaß, da einzusteigen. Insofern sind für mich Recherchen sehr wichtig.
Sie haben eben Tagebuch erwähnt. Führen Sie regelmäßig Tagebuch?
Ja, ich nenne das Arbeitsjournal. Das mache ich seit 1977. Und da habe ich erst mal am Anfang nur meine Gedanken aufgezeichnet. Natürlich chronologisch einander folgend. Später, wenn man älter wird, schreibt man dann auch Alltägliches mit auf. Insofern mischt sich das. Das ist also eine Mischung aus Arbeitsjournal und eben auch ein bisschen Tagebuch. Natürlich, wenn wir auf Reisen sind, werden die Reisen genau protokolliert. Nicht aus bloßem Ordnungssinn, sondern weil ich dann oft die Dinge noch verwende für literarische Projekte.
Haben Sie während Recherche und Reisen ein prägendes Erlebnis gehabt, gerade in anderen Ländern?
Ja, da müsste ich wahrscheinlich viel aufzählen. Mir fällt jetzt spontan ein, in Südindien sind wir in diese hinduistischen Tempel hineingegangen und haben dort gesehen, auch miterlebt, wie die Menschen dort nicht nur beten, sondern wie da auch Hochzeiten geschmiedet werden, wieder Verträge gemacht werden. Wir haben also da diese alte Religion vor Ort ganz lebendig gesehen.
Welche Bücher haben Sie als Kind gelesen und würden Sie heute noch eins dieser Bücher empfehlen können?
Oh, da ist wahrscheinlich der Verdrängungsmechanismus sehr stark. Ich weiß zum Beispiel eins, das erste, was meine Mutti mir aufgedrängt hat, muss ich sagen, hieß Omar, der Schuhputzer. Meine Mutter war in der Unterstufe Deutschlehrerin, hat also darauf geachtet. Das habe ich gelesen, dann auch diese Indianerromane, Blauvogel von Lieselotte Weißkopf, ja, oder so ähnlich. Das habe ich also auch gelesen. Und natürlich die Pflichtliteratur, die man im Literaturunterricht lesen muss. Mein Interesse für Literatur war in meiner Kindheit und Jugend nicht sehr stark, muss ich sagen. Ich habe nur das gelesen, was ich lesen musste.
Wie muss Ihr Arbeitsplatz aussehen, damit Sie arbeiten können?
Ja, etwas unordentlich. Es muss alles ein bisschen durcheinander geflogen sein. Am besten ist der Arbeitsplatz dann, wenn meine Frau schimpft. Ich soll endlich mal wieder aufräumen. Ja, alles, die Bücher, die ich brauche in der Nähe, Papier muss da sein und die Stifte zum Schreiben oder der Computer muss eingestellt sein, dass ich da auch in Netzrecherchen machen kann oder die ersten Gedanken aufschreiben kann.
Haben Sie eine gedankliche Gliederung oder Struktur schon dann im Kopf?
Ja, die ist sehr früh da. Es gibt diesen Philosophen Pythagoras, der hat diese Zahlen 1 bis 7, 1 bis 10 immer auch verbunden mit bestimmten Ordnungsprinzipien. Solche Zahlen, auch durchaus im Sinne der Musik, habe ich ziemlich am Anfang meine Überlegungen, Recherchen und auch Bildung von den Versen. Also ich sehe mich in gewisser Weise auch als Tonsetzer, habe mir also eine eigene Methode entwickelt, dass ich ähnlich wie jemand, der eine Sonate schreibt, also auch eine bestimmte Struktur habe, nach denen ich dann meine bildnerische Welt aufbaue.
Apropos Struktur, haben Sie auch einen bestimmten Arbeitsablauf, also Tagesablauf? Fangen Sie zum Beispiel am Morgen an und machen Pausen? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, sowas ist immer sehr verschieden. Bei mir ist es so, dass der Vormittag für mich sehr wichtig ist. Da bin ich am frischesten, wie man so sagt. Deshalb stehe ich nicht zu spät auf, vielleicht um 7, und nutze den Vormittag für die eigentlich kreative Arbeit, während dann nachmittags ich dann gern auch mal Recherchen mache. Aber auch für mich ist es wichtig, dass ich eben auch viel an der frischen Luft bin, wenn ich das nicht tue. Dann merke ich, dann werde ich müde und ich habe keine Einfälle mehr.
Wer liest Ihr Manuskript zuerst?
Ja, natürlich, das versteht sich von selbst, der Autor selbst natürlich. Der schaut selber kritisch drauf. Und ich habe also in meiner früheren Zeit, in den 80er Jahren, natürlich dann immer auch meinen Vater gehabt, der drauf geschaut hat, der dann auch Ideen entwickelt hat, für grafische Zyklen, die er nachgebildet hat. Leider lebt mein Vater nicht mehr, im Jahr 1999 gestorben. Jetzt ist mein älterer Sohn da nachgerückt und er ist dann meistens der Erste, der das bekommt. Der ist dann auch Biologe, auch selbst Schriftsteller, selbst Dichter, der dann draufschaut und mir sagt, ob es ihm gefällt oder wo er sieht, das ist ein bisschen dunkel, ein bisschen schwierig. Da bekomme ich die erste Kritik.
Welches Buch lesen Sie gerade?
Ja, ich habe gerade ein Buch über Bamberg gelesen von einem Thüringer Autor, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Weil ich Bamberg eventuell mir...
Lesen Sie auch Bücher, die nicht mit Recherche... Also lesen Sie Bücher zum Vergnügen und...
Ja, jetzt immer weniger. Man hat ja auch mit der Zeit zu tun, man plant die Zeit. Und da muss ich leider gestehen, das ist eigentlich ein Fehler, dass ich vor allem Bücher lese im Hinblick auf die auf die Arbeiten, die ich vorhabe, dann aber recht großzügig, dass ich mich auch meinetwegen, wenn es um Indien geht, auch mit der indischen Philosophie beschäftige, obwohl es für die Arbeit vielleicht nicht unbedingt notwendig wäre.
Immer mehr Autorinnen und Autoren publizieren im Eigenverlag oder im Netz. Sehen Sie darin Vorteile?
Ja, oft bleibt vielen auch jungen Autoren nichts anderes übrig. Vorteile auf alle Fälle, weil man da den Markt umgehen kann. Nachteile natürlich, weil es schon angenehm ist, ein Buch in der Hand zu haben, auch aus ästhetischen Gründen. Man blättert gern selbst.
Und jetzt meine vorletzte Frage. Haben Sie ein Lebensmotto?
Ja, ein Motto. Es stammt von Friedrich Hölderlin und ist eigentlich eine Nachdichtung von dem altgriechischen Dichter Pindar. Das Motto lautet, das ich mir verinnerlicht habe, Leben und Sterbliches nicht suche, die Tunliche erschöpfe, die Kunst. Das heißt also, nicht irgendwas Unmögliches im Leben versuchen, sondern das zu machen, was man kann, nämlich die Kunst, das Handwerk.
Was fällt Ihnen schwerer? Anfangen oder aufhören?
Ja, eigentlich das Anfangen. Denn beim Aufhören hat man ungefähr schon eine Vorstellung. Jetzt ist die Arbeit fertiggestellt. Jetzt hast du die Ziele, die du vorhattest, erreicht. Beim Anfangen überlegt man oft, ja, dieses oder anderes Thema. Insofern, das Aufhören ist einfacher.
Herzlichen Dank für das Gespräch.